Deutschlandfunk, Corso. Kunst und Pop.
Mit Ina Plodroch. Hi. Festivals stecken weltweit in der Krise. Sind in diesen Zeiten Boutique-Festivals die Rettung, also exklusive und kleine Events? Sprechen wir drüber. Und Katy Perry ist zurück. Erster Song seit 4 Jahren. Und damit hat sie direkt den Pop-Aufreger des Wochenendes gelandet. Hören Sie erstmal selbst Woman's World. Und so geht das dann weiter. Woman's World heißt dieser Song von Katy Perry, der Popsängerin, die auch schon mit I Kissed a Girl so einen massentauglichen Radiohit produziert hat mit so einem leicht feministischen Anklang. Woman's World soll wieder eine feministische Hymne sein. Sie singt, Frauen gehört die Welt, Frauen können alles sein, Mutter, Schwester und dabei auch noch ihre Brüste zeigen. Und genau darüber regen sich online viele KritikerInnen auf, in den sozialen Medien, aber auch im britischen Guardian, weil in den USA, Musikexpress, FM4, sie alle meinen, das geht gar nicht. Jasmin Kröger, warum genau regen sich nun alle so auf?
Das ist wirklich eine gute Frage, weil eigentlich ist das genau das Gleiche, was Katy Perry immer gemacht hat, also zum Gähnen langweilig. Das sind dieselben Plattitüden, die sie uns schon in den Nullerjahren entgegengeschmettert hat. Also so eine Form von glossy Girlboss-Mentalität. Frauen können alles und das sogar während sie High Heels tragen. Dabei wird sie wieder einmal hypersexuell inszeniert. Wir sehen sie als Cyborg im Bikini. Wir sehen den Truck mit Uterus-Anhänger natürlich schön glitzernd, samt TikTok-Tanz mit dem Symbol für Weiblichkeit als Ringlicht. Also Hauptsache platt, Hauptsache so, dass es niemandem wehtut und schon gar nicht politisch ist. Und das ist im Grunde genommen so am Zeitgeist vorbei, dass es mindestens irritiert. Da sind ganz andere Vertreterinnen des Bubblegum-Pops mittlerweile, die das durchaus komplexer darstellen. Eine Sabrina Carpenter ist da zu nennen oder eine Charlie XCX, die zum Beispiel dann unterschiedliche Formen von Männlichkeit aufs Tableau holen, tiefsitzende Unsicherheiten thematisieren oder auch gewisse Erzählungen von Sisterhood einfach auch mal hinterfragen. Und das Ganze wäre ja im Grunde genommen komplett egal. Pop muss nicht politisch sein, muss das alles nicht. Sieht aber anders aus, wenn Katy Perry sich hinstellt und sagt, sie würde jetzt hier eine ganz innovative Lanze für den Feminismus brechen.
Ja, sie hat darauf auch reagiert, auf Instagram. Da sagt sie, das ist doch alles nur Satire. Verstehen wir jetzt alle den Humor nicht?
Naja, also meistens ist es schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn man nach einer Satire nochmal nachsetzen muss, dass es sich um Satire handelt. Ja, und um als Satire zu gelten, müsste das Ganze mindestens eine Aussage haben und die sucht man in Zeilen wie, sie ist wie eine Blume, sie ist ein Dorn, eine Mutter, eine Schwester. Ich finde die dann nicht. Dazu eingeölte Brüste und Hinterteile, da muss man sagen, da steckt deutlich mehr Empowerment in 90er-Jahre-Songs wie Bitch von Meredith Brooks und auch die Message, als Frau sanft und stark gleichzeitig sein zu können, das erinnert doch mehr an schlechte Tamponwerbung. Und nicht mal Katy Perry scheint ja ihren eigenen satirischen Feminismus so richtig zu verstehen. Sie sagt in diesem Erklärvideo, man habe sehr plakativ zeigen wollen, wie man sich nicht für den männlichen Betrachter inszeniert, während man dies doch tue. Also ich bin daraus irgendwie nicht schlau geworden.
Wird auf jeden Fall nicht so richtig deutlich. Ist das denn so? Also sie hat sich dafür ja jetzt entschieden. Kann das auch sein, dass sie das gemacht hat, weil sie denkt, Pop braucht in dieser Zeit so ein feministisches Gewand, um erfolgreich zu sein?
Na, mindestens braucht ein Song, der so flach und schlecht ist, womöglich eine sehr große Kontroverse, um überhaupt Gehör zu finden. Und das muss man ihr und dem Label lassen. Das haben sie geschafft, denn ausgerechnet eine Hymne für Feminismus von einem Typen wie Dr. Luke produzieren zu lassen, der ist hier dran beteiligt, der seit Jahren, wenn auch nie verurteilt, sich immer wieder mit Anschuldigungen sexueller Übergriffe konfrontiert sieht. Damit wurde ein Skandal ganz bewusst in Kauf genommen, wenn nicht sogar inszeniert, der, wir sehen es am Medienecho, funktioniert, fragt sich, ob das als Provokation reicht, um Platten zu verkaufen. Hier könnte durchaus deutlich werden, dass wir eben nicht mehr in den Nullerjahren aller I Kissed a Girl stecken, wo es reichte, die feuchten Träume von Hetero-Boys zu befeuern.
Ja, und als wären Popsongs nur fürs Formatradio da, ne, um bloß keinen Wegschaltimpuls zu wecken. Aber diese Zeiten sind ja eigentlich auch wirklich längst vorbei. Jasmin Kröger, über den neuen Katy Perry-Song, über den sich so viele im Internet gerade aufregen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Philipp Janssen aus Köln, der spielt Schlagzeug bei der Band von Spar, bei den Sternen und ist seit 2022 auch solo unterwegs als Dumbo Tracks. Aber er hat sich viele befreundete MusikerInnen ins Studio eingeladen, wie hier im Song Slow Despair. Das war der kanadische Musiker Chris Cummings, der da gesungen hat. Am Wochenende war es das letzte Mal, dass DJs, Bands und KünstlerInnen auf dem Melt-Festival gespielt haben. Das war eigentlich mal so ein Festival, wirklich großer Strahlkraft. Da wollten viele hin dabei sein. Das galt als so ein geschmackssicheres Ding. Und all das läuft aber nicht mehr. Nach 27 Jahren ist jetzt Schluss.
Das betrifft nicht nur das Melt, sondern diese Festivalkrise betrifft viele, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das heißt, Festivals müssen sich verändern und eine neue Form sind Boutique-Festivals. Christoph Benkeser hat fürs Groove Magazin, so ein Online-Magazin für elektronische Musik, einen Artikel darüber geschrieben. Und wir haben vor der Sendung gesprochen. Was sind denn Boutique-Festivals?
Also ich glaube, Boutique-Festivals kann man als eine Schreibtischidee umschreiben, weil ich meine, Boutique ist so ein bisschen, also was schwingt denn in so diesem Wort Boutique mit? Das ist ja irgendwie so, das klingt schon irgendwie so exklusiv und ein bisschen ausgesucht. Ja, wenn eine Boutique geht, kauft wahrscheinlich nicht bei H&M seine Socken oder so. Also es ist sowas Ausgesuchteres, Feineres. Und davon abgeleitet gibt es ja auch so in jedem größeren Ort so Art Boutique-Hotels, wo dann irgendwie, keine Ahnung, das eine Zimmer nach Ananas riecht und das nächste nach Mango und in der Lobby stehen dann so bunte, lustige Möbel rum, die einem suggerieren sollen, dass das irgendwie jetzt super persönlich ist und alles. Und ich glaube, Boutique-Festivals schließen da so ein bisschen an. Also im Endeffekt ist es ein Marketing-Term, der einem suggerieren soll, dass da jetzt irgendwie eine individuelle Erfahrung stattfinden kann. Also da sind irgendwie weniger Leute, da ist die Musik ausgesuchter. Und dazu gibt's dann auch so, ja, wie sagt man halt, so Special Activities. Du kannst irgendwie zum Sunriser Yoga machen, Lama streicheln, Klangtherapien, Kakaozeremonien, so solche Dinge halt machen. Und da ist halt irgendwie die Musik und dann sind noch ganz viele andere Benefits. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern von so einem Boutique-Festival.
Aber die Idee ist schon, dass es irgendwo auf dem Land ist, auf einem Feld und man zeltet und man guckt sich schon auch Bands an oder hört DJs zu oder sowas.
Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen die veraltete Vorstellung. Ich glaube, wir müssen das so ein bisschen auf die Jetztzeit ummünzen und auch so diesen Selbstoptimierungszwang mit reinnehmen. Weil ich glaube, also wenn man sich anschaut, wo Boutique-Festivals stattfinden, dann stimmt das teilweise. Aber mit Zelten irgendwo auf dem Acker in Brandenburg mit 80.000 anderen Leuten hat das halt wenig zu tun. Also du fliegst da irgendwie nach Kroatien, nach Südafrika, keine Ahnung, marschierst auf den 3000er hoch und machst da so 3 Tage halt Halligalli mit Komfort, würde ich jetzt mal sagen. Also das heißt nicht im Hotel, nicht im Zelt, sondern im Hotel und mit so gewissen, ja, also so gewisse Special Activities halt, die das Ganze noch so, ja, wie soll man sagen, so exklusiver machen.
Also schon so ein Gegenentwurf zu diesen Riesenfestivals, also zu Rock am Ring oder Hurricane, was dann so ein bisschen, ich meine, ist ja schon auch eine Massenabfertigung, da sind 100.000 Leute und die dann schon eben zelten und die sich aber auch noch die Bands dann so angucken.
Genau. Also es ist schon so, dass da irgendwie ein sehr gutes Line-Up geboten wird auf diesen Boutique-Festivals. Es ist sehr ausgesucht, so wie vorhin gemeint. Gleichzeitig hast du halt dann so diese, du bist wahrscheinlich mit weniger Leuten dort. Du kannst da irgendwie statt ein Zelt irgendwie ein Glamping oder ein Hotel nehmen. Du hast dann irgendwie noch diese anderen Möglichkeiten, dich auszuleben. Also es geht halt sehr stark in Musik, ist so ein bisschen der Kern, aber gleichzeitig auch die Begleiterscheinung davon. Und das, was es halt ausmacht, ist, glaube ich, so ein bisschen die Möglichkeit, sich exklusiver zu zeigen und halt auch zu zeigen, dass ich mich mit der Materie auseinandersetze und gleichzeitig was Gutes für mich als Körper, als Mensch tue.
Aber ich meine, es wäre ja so ein bisschen gelogen zu sagen, auf den klassischen Festivals, die wir so in den letzten Jahren kennengelernt haben, dass es da wirklich nur um die Musik gehen würde. Das ist ja schon auch viel dieses mal raus aus dem Alltag mit Freunden den ganzen Tag am Zelt sitzen und vielleicht Bier trinken und dann noch so ein bisschen spazieren gehen über das Gelände. Das fand ja auch viel statt. Also es ist ja nicht so, dass alle Leute da nur wegen der Musik hingehen.
Genau, auf jeden Fall. Also es unterscheidet sich halt, glaube ich, in der Art und Weise, was für ein Begleitprogramm dann gezeigt wird. Du sagst es eh. Also ich meine, du kannst natürlich mit 75.000 Leuten auf dem Acker sitzen und den ganzen Tag Bier trinken und Musik hören und dann irgendwann mal zur Stage gehen. Auf Boutique-Festivals würde ich es jetzt tendenziell ein bisschen schicker verorten. Du hast da dann irgendwie, du kannst am Abend Techno hören. Und untertags machst du ja eine Klangschalentherapie und streichelst ein paar Lamas. Und da ist jetzt eigentlich nichts Schlechtes dran. Also ich meine, wenn das Leute gut finden, fair enough, kostet halt ein bisschen mehr.
Ich höre bei Ihnen so ein totales Unbehagen raus. Was stört Sie denn an diesen Festivals?
Prinzipiell stört mich an dem gar nichts. Ich finde, die Sache ist, es ist halt einfach sehr, sehr viel teurer und man muss sich das leisten können. Und dieser demokratische Aspekt von irgendwie, keine Ahnung, Ferienkommunismus ist halt ungefähr 3 Galaxien weiter entfernt. Ich habe jetzt per se nichts mit Leuten, die Musik hören und dann von mir aus noch irgendwie einen Streichel zu veranstalten. Was halt so ein bisschen mitschwingt bei der Sache ist halt, du hast immer diesen Aspekt von so Werbemenschen, die halt irgendwie so Promo-Buzzwords drücken. Also ich meine, es fängt ja schon beim Boutique-Wort oder Wording an. Da verschiebt sich so ein bisschen der Fokus weg von der Musik hin zu so einer wholesome experience, wie sich das dann nennen. Also ich meine, du bist dann auch nicht mehr Veranstalter, du bist dann irgendwie Brandentwickler oder Branddeveloper, wie man das dann halt irgendwie so neudeutsch sagt, und kannst dann irgendwie Signature-Cocktails trinken und alles ist irgendwie super, ja, super posh und so. Und das ist halt so ein bisschen das Unbehagen, was da irgendwie für mich mitschwingt. Also, nein, ich weiß nicht, also ich finde, da verschiebt sich der Fokus so hin zu so einer Elite, die sich dann halt ein schönes Wochenende macht und dann halt irgendwie noch einen geilen DJ hört. Ja.
Aber irgendwie ist es ja auch sehr symptomatisch für diese Zeit. Also Popkultur bedeutet scheinbar ja auch nicht mehr dieses Oma raus aus dem Alltag, in dem man total ausbricht und irgendwelche Gegenentwürfe lebt, die total ungesund auch sind und ausbricht und einfach was Unvernünftiges macht, sondern eher im Gegenteil. Man macht sich am Wochenende noch fitter für den anderen Alltag, indem man noch eben achtsamer mit allem wird und noch gesünder und so weiter.
Ja, genau, das ist so ein bisschen die Feuilleton-Antwort. Du bist halt in so einem Umfeld von Social Media, Selbstoptimierung, Drang nach Individualismus eingebettet und du suchst halt irgendwie danach. Also du suchst es und du bekommst es auch und das Ganze ist halt dann diese maßgeschneiderte Erfahrung, von der dir suggeriert wird, dass die jetzt super persönlich ist und dich zu einem besseren Menschen macht und gleichzeitig glaubst du das und zeigst es nach außen hin und es ist quasi wie so eine self-fulfilling prophecy. Also es potenziert sich und potenziert sich und potenziert sich. Und am Ende glauben halt alle dran. Ob das real ist oder nicht, who cares?
Also Festivals erleben gerade weltweit eine totale Krise. Viele müssen abgesagt werden, können gar nicht mehr stattfinden und so weiter. Ist diese Art der Festivals so eine Eventisierung auch? Ist das dann die Antwort darauf, wie Festivals in Zukunft aussehen sollten, müssen, damit die weiterhin existieren können?
Naja, es ist halt so eine Zuschneidung auf bestimmte Interessen. Du kannst halt dann wirklich tatsächlich sagen, ich fahre da hin, weil ich finde den DJ, die DJ gut und finde aber auch irgendwie gut, dass ich in der Früh Yoga machen kann und, keine Ahnung, mir Dreck ins Gesicht schmier oder so. Cool, wenn das dein Ding ist, dann bist du wahrscheinlich bei Rock am Ring oder einer Massenabfertigung, so einem All-You-Can-Eat oder All-You-Can-Hear-Festival halt irgendwie falsch aufgehoben. Deshalb, okay, die Leute konzentrieren sich auf ihre Interessen und in dem Fall ist es schon eine Symptomatik, glaube ich, davon. Also ob das jetzt Eventisierung ist oder nicht, ich glaube, beides hat irgendwie was damit zu tun. Das, was halt Boutique-Festivals ausmacht, man könnte ja, glaube ich, auch irgendwie Mikro-Festivals sagen, ist halt so diese maßgeschneiderte und zielorientiert Interessensbefriedigung.
Sagt Christoph Benkeser über Boutique-Festivals als Antwort auf die großen Riesen Rock am Ring und Co-Festivals. Darüber haben wir vor der Sendung gesprochen. Vielen Dank Ihnen. In Pirna in Sachsen demonstrieren seit über 10 Jahren Menschen für die Rechte sexueller Minderheiten, für Vielfalt, für Toleranz. Das machen sie auf dem CSD, also dem Christopher Street Day, auch an diesem vergangenen Wochenende. Aber es war anders, weil Pirna mit Tim Lochner als erste Stadt einen AfD-nahen Oberbürgermeister hat. Und der unterstützt, anders als sein Vorgänger, den CSD nicht. Das hat viele empört, wie zum Beispiel die lesbische Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger. Sie und andere hatten dazu aufgerufen, den CSD in Pirna zu unterstützen. Wie und ob das geklappt hat, Alexander Moritz war für uns dabei.
Herzlich willkommen, CSD in Pirna, wo seid ihr? Seid ihr
Drag Queens in glitzernden Kostümen laufen über den Marktplatz von Pirna, direkt unter dem Bürofenster des AfD-nahen Oberbürgermeisters vorbei. Vor der Bühne stehen Teenager in der prallen Sonne. Auf Bierbänken im Schatten sitzen Rentnerinnen und Familien. Viele tragen Regenbogenfähnchen.
In diesem Jahr hat es halt diesen politischen Hintergrund gegeben, dass unser Oberbürgermeister sich seltsam verhalten hat. Und von daher ist das jetzt besonders gut, dass es passiert. Wir wehren uns füreinander und miteinander.
Als Pirna wollen wir das unterstützen hier, weil wir den Bürgermeister nicht verstehen, der hier das kaputt macht, was der Vorhergehende so toll aufgebaut hat. Wir haben auch gute Freunde, die eben auch anders zusammenleben und man soll jeden leben lassen, wie er möchte. Die Hauptsache, wir kommen friedlich miteinander aus.
Vom nahen Kirchturm weht eine große Regenbogenfahne. Die hatte die evangelische Kirchgemeinde dort aufgehängt, nachdem der AfD-nahe Oberbürgermeister Tim Lochner sie während des Christopher Street Day nicht mehr vor dem Rathaus hissen wollte. Unter dem CDU-Vorgänger war das nie ein Problem. Doch Lochner unterstellt dem CSD politische Ideologie. In einem Facebook-Post verglich er die Regenbogenfahne mit der nationalsozialistischen Hakenkreuzflagge. Damit verstärke Lochner ohnehin vorhandene Ressentiments gegen Schwule, Lesben und andere nicht-heterosexuelle Menschen, beklagen die Organisatoren des CSD. Hassposts und Beschimpfungen gäbe es zurzeit viele. Der Vorsitzende des CSD-Vereins wurde vor kurzem auf der Straße bedroht.
Wir sind krank, wir gehören verboten, ab ins Lager oder damals hätte man uns gleich erschossen und so weiter und so weiter. Durch die vielen Stimmen für die AfD, die sich hier von extremen Mitgliedern nicht abgrenzt und menschenunwürdige Aussagen im Raum stehen lässt, fühlen sich gerade rechtsextreme und erzkonservative Personen nun auch noch mit ihrer gelebten Homophobie bestätigt.
Das rechtsextreme Hass gegen sexuelle Minderheiten schüren, zeigte sich vergangene Woche auch in Dresden. Bei einer rechtsextremen Veranstaltung zündete ein Mann direkt vor der Bühne eine Regenbogenfahne an.
CSDs sind nämlich nicht Veranstaltungen für Sonderrechte einer kleinen Minderheit, sondern bei CSDs geht es um ganz grundlegende Menschenrechte, nämlich das Menschenrecht, so zu lieben, wie wir wollen, so zu leben, wie wir wollen. Und dafür gehen wir heute hier auf die Straße,
sagte der grüne Bundestagsabgeordnete Sven Lehmann, der als Queer-Beauftragter der Bundesregierung nach Pirna gekommen war. Lochners Bemerkungen zur Regenbogenfahne verurteilt er als absolut daneben.
Weil diese Regenbogenflagge ist ein Zeichen des Friedens und der Verständigung. Und ich bin auch deswegen hier heute für die Bundesregierung, um den Menschen zu sagen, ihr seid nicht alleine. Wir sorgen dafür, dass ihr nicht wieder unsichtbar werdet. Wir sorgen dafür, dass eure Rechte euch nicht wieder weggenommen werden.
Lochner selbst war nicht eingeladen. Stattdessen stand sein Büroleiter auf dem Marktplatz, machte Videos der Redebeiträge und von Ständen zivilgesellschaftlicher Initiativen. Auf der Bühne wurde die Stadtverwaltung durch die Gleichstellungsbeauftragte vertreten. Zur Demonstration aufgerufen hatten auch überregional bekannte Unterstützer der queeren Szene, wie die Fernsehpromis Bettina Böttinger, Caroline Kebekus und Harpe Kerkeling. Tatsächlich angereist war nur eine Handvoll Unterstützer aus Köln und Berlin, um die Kölner Drag Queen Meryl Deep.
Oh ja, guckt sie euch an. Mal einen Riesenapplaus bitte für die Kölner Gang!
Die jedoch voller Überzeugung.
Obwohl es doch eine ganz schöne Anfahrt war hier. Aber haben wir gerne gemacht. Um denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind. Ich glaube, das ist ganz schön schwer, wenn man so auf dem Dorf lebt oder Kleinstadt in dem Fall.
Extra aus Köln gekommen war auch Georgine Kellermann. Die ehemalige WDR-Journalistin ist durch ihr Coming-out als Transfrau für viele queere Menschen zum Vorbild geworden.
Weil mir das wichtig ist, zu zeigen, dass wir mehr sind und dass es sich lohnt, für eine diverse Gesellschaft auch eine Extrameile zu gehen.
Für ihn sei es wichtig zu sehen, dass es eben auch in kleineren Städten Schwule und Lesben gibt, freut sich der 23-jährige Alex aus Pirna.
Ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Sache, einfach um zu zeigen, okay, wir sind eine Community, wir kämpfen alle für dasselbe. Und wir sind auch dafür da, euch zu unterstützen.
Denise und ihre Freundin Steffi, beide Mitte 30, sind vor einiger Zeit zusammen nach Pirna gezogen. Dass auch hier queeres Leben sichtbar wird, ist für das lesbische Paar wichtig.
Sehr viel mehr als letztes Jahr. Das ist schön, na klar, auf jeden Fall.
Über den Tag verteilt kommen mehrere tausend Menschen auf den Marktplatz. Weniger als ursprünglich erwartet, dennoch sei er überwältigt vom bisher größten CSD in Pirna, sagt Organisator Christian Hesse. Ihm gibt das Mut, auch wenn die Arbeit des CSD-Vereins, zum Beispiel bei der Beratung für transsexuelle Jugendliche, in Zukunft schwieriger werden könnte.
Weil ja wirklich die AfD als stärkste Fraktion im Pirnaer Stadtrat mit drin sitzt, kann es schon uns die ein oder andere Schwierigkeit in den Weg geräumt werden. Aber damit tue ich mich beschäftigen, wenn es soweit ist.
Die AfD sieht sexuelle Vielfalt als Gefahr für das Kindeswohl und will Aufklärungsangebote für Jugendliche einschränken. Im Programm zur Landtagswahl fordert die AfD Sachsen außerdem, CSDs sollen in Zukunft sicherstellen müssen, dass daran keine Kinder teilnehmen. Störaktionen gegen den CSD Pirna sind bislang nicht bekannt. Die Polizei sicherte die Innenstadt mit deutlich sichtbarer Präsenz ab. Auf dem Marktplatz ein buntes Fest, bei dem bis in den Abend getanzt wurde.
Alexander Moritz über den CSD in Pirna in Sachsen, der nicht mehr vom AfD-nahen Oberbürgermeister der Stadt unterstützt wird. Und das war Corso Kunst und Pop heute mit Ina Plodroch. Hier fragt gleich Medias Res, wie Medien nach dem Attentatsversuch über Trump berichten können. Das letzte Wort hat heute Shannon Doherty, die Schauspielerin. Sie ist am Wochenende im Alter von 53 Jahren verstorben. Die kennen Sie vielleicht noch aus Serien, bevor es die große Serienwelle gab, nämlich Beverly Hills 90210 oder Charmed, zauberhafte Hexen und fast vergessen die Teenie-Komödie mit schwarzem Humor Heathers, auch sehr zu empfehlen, da hat sie auch mitgespielt. Vor 9 Jahren wurde Brustkrebs bei ihr diagnostiziert. Die Leute wissen zu wenig darüber, hat sie kurz vor ihrem Tod noch in einem Interview erzählt. Es kann auch damit weitergehen.
Schlusswort.
People don't know a lot about cancer. I think they just sort of assume that it means, you know, you can't walk, you can't eat, you can't work. People put you out to pasture at a very early age. You're like done, you're retired. And we're not.